Matthias König hat den alten Ostergruß schon mit uns geübt. Ich will das nochmal probieren, ob ihr das noch drauf habt. Christus ist auferstanden. Halleluja. Liebe Grüße an dieser Stelle von meiner Frau. Ich mache das normalerweise ja nicht, aber ich bin in den letzten Wochen gefragt worden, wir sehen deine Frau gar nicht mehr. Die ist in Mutter-Kind-Kur mit unserem Leon und kommt am Mittwoch zurück. Also falls ihr euch gewundert habt, es gibt eine natürliche Erklärung dafür. Wir waren am Karfreitag unterwegs im Johannesevangelium. Johannespassion. Und wir wollen heute Ostern auch unter der Perspektive des Johannes anschauen und dazu lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 die ersten 10 Verse. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich habe mich nicht versichert, welche Übersetzung wir haben, aber ich glaube, das stimmt, gell? Gut. Dankeschön. Meistens nehme ich Elberfelder, aber ich habe es nicht extra kommuniziert, aber ihr wisst meine Vorlieben mittlerweile. Super, vielen Dank. Wo war ich? Die beiden liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbückt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus dem Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Wir beginnen mit Maria Magdalena. Es ist gerade ein neuer Film in die Kinos gekommen über Maria Magdalena. Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Ich habe mir etliche Trailer und Vorschaus angeguckt. Er soll sehr interessant sein. Ich habe auch Rezensionen darüber gelesen, aber ich habe ihn nicht selber angeschaut. Ein Historienfilm. Ich glaube, es lohnt sich, ihn anzuschauen. Wir wissen sehr wenig von Maria Magdalena. Wir wissen, dass sie eine sehr belastete Frau war, dass Jesus sie befreit hat und dass sie zu den Jüngerinnen von Jesus gehörte. Vermutlich war sie unverheiratet. Weil sie nicht nach ihrem Ehemann benannt ist, sondern nach einem Ort. Maria aus Magdala. Heute ist das Migdal am See Genezareth. Für diejenigen, die im letzten August mit mir in der Reisegruppe dabei waren, wir waren dort. In Migdal, da ist eine ganz interessante Synagoge ausgegraben worden aus dem ersten Jahrhundert. Da kam also Maria Magdalena her. Und wie gesagt, vermutlich deshalb unverheiratet, weil sie nach diesem Ort benannt wurde und nicht nach ihrem Ehemann. Interessanterweise taucht Maria Magdalena in 3 Evangelien von 4, in 3 Evangelien erst am Kreuz auf. So auch im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium erfahren wir zum ersten Mal etwas von Maria Magdalena, als sie am Kreuz steht. Und wir können nun verschiedene Erklärungen versuchen zu bemühen, um das plausibel zu machen. Vielleicht spielt da auch Geschichtsschreibung unter einem patriarchalen Blickwinkel eine Rolle, mag sein. Aber ich entdecke darin auch eine theologische Akzentsetzung durch Johannes. Was will er uns vielleicht damit sagen? dass Maria Magdalena, die ja zu den Jüngern von Jesus gehört, also Jesus eine ganze Zeit lang begleitet hat, dass sie erstmals unter dem Kreuz erwähnt wird. Vielleicht das. Entscheidend für dein Leben, ist, ob du am Kreuz ankommst und ob du, wie Maria Magdalena, dem Auferstandenen begegnest. Das entscheidet über dein Leben. Du kannst reich sein, kannst eine tolle Karriere haben, du kannst erfolgreich sein, du kannst die Liebe deines Lebens finden oder auch nicht. Das sind alles wichtige Dinge, aber das Wichtigste, was von einem Menschenleben gesagt werden kann und was über unser Leben und auch über unser Schicksal entscheidet, ist: Bist du am Kreuz angekommen? Kennst du den Gekreuzigten und kennst du den auferstandenen Jesus? Vielleicht ist das der Impuls, den Johannes uns mitgeben möchte, dadurch, dass Maria Magdalena erstmalig am Kreuz erwähnt wird. Sie steht unter dem Kreuz zusammen mit anderen Frauen. Sie ist dabei, als Jesus ins Grab gelegt wird. Sie weiß also, wo das Grab ist. Sie ist die erste Person, die frühmorgens zum Grab läuft. Das ist die Geschichte, die wir gerade gelesen haben. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger. Das ist das Zweite, worauf ich heute den Finger legen möchte. Sie läuft. Habt ihr das schon mal gemerkt an den entscheidenden Eckdaten der Heils- und Weltgeschichte? Wird gelaufen. Habt ihr das noch im Ohr von Weihnachten? Von den Hirten auf dem Feld? Da heißt es, und sie gingen eilend und kamen zu dem Stall, zu Maria und Josef und fanden das Kind in der Krippe. Sie gingen eilend. An Weihnachten wird gelaufen. An Ostern wird auch gelaufen. Maria Magdalena läuft. Und die Jünger laufen auch, Petrus und Johannes. Die machen ja einen regelrechten Wettlauf zum Grab. Und kennt ihr auch noch die andere Geschichte von den beiden Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren und Jesus mit ihnen geht und sie ihn nicht erkennen? Und dann sind sie schon zu Hause und brechen das Brot mit ihm und sie erkennen Jesus. Und dann heißt es, und sie liefen den ganzen Weg nach Jerusalem. Die rannten diese 12,5 Kilometer. An Ostern wird gelaufen. Das hat etwas zu tun mit Emotionen. Du kannst nicht an Ostern vom leeren Grab weg oder zum leeren Grab hinspazieren. Das muss dich packen. Das ist etwas, was etwas Existenzielles mit uns macht. Hey, und ich wünsche mir so, dass wir von dieser Osterbotschaft wieder neu ergriffen werden, sodass wir das auch in unseren Knochen spüren. Und dann kommt Maria Magdalena zu diesem Grab. Wir wissen aus den anderen Evangelien, sie möchten da noch ein bisschen Spezereien, Salböl anbringen an der Leiche. Und dann ist der Stein weg. Und nicht nur der Stein ist weg, auch die Leiche ist weg. Und wenn ich mich versuche, so ein bisschen in Maria Magdalena hineinzufühlen, dann ist doch spätestens das der Super-GAU. zu allen Katastrophen, die passiert waren seit Karfreitag, Kreuzigung, Grablegung, kommt jetzt noch eine Katastrophe obendrauf. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr den Leichnam Jesu, den wir beweinen, den wir betrauern können. Jetzt ist alles weg, alles verloren. Und wisst ihr, ich hab mich da so reingefühlt und ich musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, irgendwie. Versteht ihr, Jesus ist zu diesem Zeitpunkt schon auferstanden. Aber in der subjektiven Wahrnehmung von Maria Magdalena wird erstmal alles noch schlimmer. Noch schlimmer. Schlimmer geht's nicht. Und dabei ist der Herr schon auferstanden. Merkt ihr diese Spannung? Und ich habe mich gefragt, könnte das nicht auch ein Bild dafür sein, wie ich mein Leben betrachte? Oder wie wir geneigt sind, auch manchmal die Weltgeschichte im Großen zu betrachten. Es wird alles nur noch schlimmer, oder? Alles wird nur noch schlimmer. Die Welt wird von Verrückten regiert. Es wird aufgerüstet, wie wahnsinnig, seit etlichen Jahren wieder Billiarden an Dollars investiert in Waffen, wo das eine Zeit lang so aussah, als ob es tatsächlich sowas geben könnte in unserer Welt, auf unserem Globus, wie Abrüstung. Alles wird nur noch schlimmer, oder? Gesellschaft geht den Bach runter, Familien zerfallen, alles wird nur noch schlimmer. Und dabei ist der Herr schon auferstanden. Ich will das nicht zu einem billigen Trost machen. Versteht ihr? Das ist jetzt nicht so ein Automatismus, dass ich sage, wenn alles schlimmer wird in deinem Leben, dann wird es auch wieder gut. Aber könnte das nicht trotzdem einen Perspektivenwechsel einläuten in unserem Leben, dass wir sagen, er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und das hat Konsequenzen für diese Welt, für dieses Universum. Er ist schon auferstanden. Die neue Schöpfung hat schon begonnen. Und während wir lamentieren und vielleicht denken, es wird alles schlimmer, Leute, die neue Schöpfung, das Reich Gottes ist am Anbrechen. Das bedeutet nicht, dass wir einfach die Augen zumachen und alles toll finden. Aber vielleicht lassen wir uns von Ostern herausfordern. Und wenn du auf dein Leben schaust und denkst, Katastrophe, alles, wie soll das noch werden? Lass dich einladen. Vielleicht hat Jesus in deinem Leben auch so einen Wendepunkt vorbereitet, den du jetzt noch nicht siehst. Also, wir sind immer noch bei Maria Magdalena, wir sind immer noch am leeren Grab. Ich lese nochmal, an dem ersten Wochentag, aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Frage, was sieht Maria Magdalena, als sie früh morgens zum Grab kommt? Was sieht sie? Sie sieht, der Stein ist weg und sie sieht, der Leichnam ist weg. Das sieht sie. Was sagt sie? Sie haben unseren Herrn weggenommen. Woher weiß sie das? Merkt ihr, Maria Magdalena sieht etwas und sie hat eine Erklärung. Sie hat eine Erklärung für das, was sie sieht. Stein ist weg, Leiche ist weg, ergo, sie haben unseren Herrn weggenommen. Das ist eine Erklärung. Maria Magdalena erklärt sich die Welt. Und wisst ihr, wir suchen immer Erklärungen. Wir brauchen Erklärungen. Es gibt, wer weiß, wie viel psychologische Studien, dass Menschen lieber Erklärungen haben, die falsch sind, als gar keine Erklärungen. Gibt es, wer weiß, wie viele psychologische Studien? Ganz ehrlich. Lieber erklärt man sich die Welt irgendwie plausibel, als dass man keine Erklärung hat. Wir alle funktionieren so. Und manchmal funktioniert auch unser Glaube so. Zum Beispiel, dieses Unglück ist mir passiert, weil ich damals Gott ungehorsam war. Das ist eine gute Erklärung, oder? Dieses Unglück ist mir passiert, weil ich damals Gott ungehorsam war. Dieser Tag heute ist so verkorkst gelaufen, weil ich heute Morgen nicht gebetet habe. Ich bin krank, weil vielleicht bei meiner Urgroßmutter noch eine dämonische Bindung vorhanden war. Ich bin unglücklich, weil ich den falschen Mann geheiratet habe. Das sind alles tolle Erklärungen. Ich sage euch, oft stimmen sie nicht. Oft stimmen sie nicht. Oft wollen wir uns die Welt zurecht erklären. Und da brauchen wir irgendwelche Strohhalme, irgendwelche halbwegs plausiblen Begründungen, damit unser Leben funktioniert. So macht es Maria Magdalena auch. Aber es stimmt nicht. Sie haben unseren Herrn nicht weggenommen. Das war ganz anders. Und ich sag euch, in unserem Leben ist meistens alles ganz anders, als wir uns das zurecht erklären. Und vielleicht müssen wir an Ostern ein paar dieser uns so lieb gewordenen Erklärungen heute ablegen. Habt ihr den Clip noch vor Augen, den wir vorhin gesehen haben, mit dem Schmetterling und mit diesen Glühwürmchen? Vielleicht heißt es an Ostern einfach mal so ein paar Erklärungen beerdigen. Wer schuld ist, warum, was passiert ist und so weiter. Ich sage ja nicht, da kann ja auch was Wahres dran sein. Ich habe ja nichts gegen Nachdenken, Reflexionen, dass man auch kritisch sein eigenes Leben überdenkt. Da habe ich nichts dagegen. Aber Vorsicht, sobald wir Gott ins Spiel bringen und meinen, wir könnten da irgendwelche Erklärungen finden. Vielleicht schaffen wir es auch einfach zu verzichten auf bestimmte Erklärungen. So lange, bis Gott uns vielleicht die Dinge erklärt. So wie bei Maria Magdalena. Also, Maria Magdalena erklärt sich die Welt, aber sie erklärt sich die Welt falsch. An Ostern ist alles anders. Nächster Punkt. Den nenne ich jetzt mal, muss ich mal gucken, wo wir sind. Ja, einmal umschalten. Nächster Punkt, die Sprache der Tücher. Die Sprache der Tücher. Ich habe an dieser Ostergeschichte Tuchologie studiert. Es ist ja sehr auffällig, dass gerade bei Johannes irgendwie diese Tücher eine ganz besondere Rolle spielen. Also da wird man ja geradezu mit seiner Nase draufgestoßen. Die werden mehrfach erwähnt. Also zunächst einmal erfahren wir, dass Josef von Arimathea sich das offensichtlich etwas kosten ließ, diese Beerdigung von Jesus, weil da eine kostbare Leinwand im Spiel ist. Aber wir erfahren zweimal etwas über die Tücher. Einmal, dass man die da liegen sieht und dann also der Johannes, ihr habt es gelesen, gehört, der Johannes war schneller, aber er blieb da stehen vor dem Grab. Der Petrus, forsch wie er ist, geht rein, sieht die Tücher liegen und dann geht auch der andere rein und dann heißt es hier, er sah und er glaubte. Er sah und er glaubte. Warum glaubt der Johannes da drin in diesem dunklen Grab, halbdunklen? Was haben die Tücher mit dem Glauben des Johannes zu tun? Also dieser Jünger, der andere und so, wir wissen nicht genau, wer das ist. Er wird nicht beim Namen genannt. Da gibt es ganz viele Hunderte, Tausende von Veröffentlichungen dazu. Wer das sein könnte, gehen wir mal davon aus, dass er auf sich selber anspielen wollte mit diesem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und so weiter. Also gehen wir aus, es ist Johannes. Warum glaubt Johannes? Nun, was hat es mit diesen Tüchern auf sich? Wenn Maria Magdalena recht hätte und sie haben unseren Herrn weggenommen. Mal ganz ehrlich, wie hätten die diesen Herrn da rausgenommen? Hätten die diesen Leichnam ausgewickelt? Um eine nackte Leiche durch Jerusalem zu tragen. Die Tücher wurden doch extra um den Toten gewickelt, dass man ihn besser transportieren kann. Also, erste Erklärung ist nicht plausibel. Wenn Maria Magdalena recht hätte, sie haben unseren Herrn weggenommen, dann hätten sie ihn mit den Tüchern da rausgetragen. So, jetzt liegen aber diese Tücher da. Zweite Erklärung. Jesus war nicht ganz tot. Übrigens, gerade Johannes ist derjenige Evangelist, der das kategorisch ausschließt. Gerade Johannes, weil er der Einzige da ist, der davon berichtet, dass Wasser und Blut aus der Wunde kommt. Also er will ganz deutlich machen, Jesus war wirklich, 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 wirklich tot. Aber trotzdem nehmen wir mal an, er wäre nicht ganz tot gewesen, sondern nur 98%. Jetzt stellen wir uns diesen 98% toten Jesus vor. Der hat seit 60 Stunden nichts mehr getrunken. Der wurde gepeitscht und angenagelt und hat jede Menge Blut verloren. Aber jetzt schafft er das irgendwie, sich da hinzusetzen, aufzurichten. Was macht der mit diesen Tüchern? Der faltet sie zusammen. Genau. Steht ja da. Da heißt es, und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Der 98% tote Jesus hat nichts Besseres zu tun, als Wäsche zusammenzufalten. Also zweite Erklärung, auch nicht so plausibel. Dritte Erklärung. Jesus wurde von Gott reanimiert. Haben die Jünger schon miterlebt? Bei Lazarus. Lazarus wurde von Gott reanimiert. Also wieder Er war tot. Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Er war tot. Er wurde wieder ins Leben gebracht. Er, Lazarus. Der Leichnam wurde wieder belebt. Und dann lesen wir über die Tücher. Das ist interessant. Johannes spielt mit Assoziationen in seinem Evangelium. Ich lese euch das vor aus Johannes 11. Als Jesus Lazarus vom Tode aufweckt, als Jesus das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Irgendwie so, vielleicht. Ja. Und was sagt Jesus jetzt? Löst die Binden und lasst ihn gehen. Also der wiederbelebte Lazarus braucht die Hilfe von anderen, die die Binden wegmachen. Und alles, was Johannes uns hier in der Ostergeschichte sagen möchte, so war es nicht. So war es nicht hier bei Jesus. So war es nicht. Also, sie haben Jesus nicht weggetragen. Jesus war tot gewesen, ist nicht selber aufgestanden. Jesus wurde auch nicht von Gott, dem Vater, wiederbelebt. Alles, was Johannes uns zeigen möchte mit diesem Blick auf die Leinentücher, ihr müsst euch das so vorstellen, wie die Kamera uns dahin führen möchte. Er möchte sagen, die Leinentücher liegen so da, wie Jesus lag, als sie ihn dahin gelegt haben. Quasi wie eine leere Hülle. Wie eine leere Hülle. Er war ja noch eingeharzt mit diesen Ölen und Harzen und so weiter. So lagen die Tücher noch da. Ja, wie ist denn der da rausgekommen? Versteht ihr? Und das ist der Blick, den Johannes uns hier vermitteln möchte. Wie ist denn der da rausgekommen? Und Johannes möchte uns sagen, da ist ein Wunder geschehen, sui generis, etwas Unvorstellbares, etwas Einmaliges, auch etwas, das bei Lazarus nicht passiert ist. Jesus ist nicht Lazarus 2.0. Jesus ist Schöpfung 2.0, neue Schöpfung. Jesus ist der erste Auferstandene aus den Toten. Und damit der Beginn einer neuen Schöpfung. Einer Schöpfung, die nicht mehr den Koordinaten von Raum und Zeit unterworfen ist. Das ist das Wunder. Und dem Johannes, der da reingeht in das Grab und diese Tücher sieht, dem dämmert das ein Stück weit. Deshalb heißt es, er sah diese Tücher und glaubte. Er sah und glaubte. In diesem Moment ist bei dem Johannes etwas aufgeblitzt. Eine verrückte, eine wilde Hoffnung. Da hat Gott etwas unvorstellbar Neues gemacht. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber Gott hat hier etwas gemacht, das ist unfassbar. Und so verstehe ich diesen Satz, über den die Ausleger rätseln. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. So verstehe ich diesen Satz. Er ist ganz rätselhaft. Was haben sie denn nicht verstanden? Ich lese diesen Satz so. Johannes hat hier begonnen, einer wilden Hoffnung Raum zu geben in seinem Herzen. Da hat Gott etwas gemacht. Aber das ist noch nicht der theologisch vertiefte Glaube, der sich später eingestellt hat. Das ist noch nicht reflektiert. Das ist noch nicht an der Schrift überprüft. Der konnte die Puzzleteile noch nicht zusammensetzen. Warum, weshalb, wieso und wozu starb Jesus und mit der ganzen Auferstehung und was hat das mit dem Alten Testament zu tun? Das wusste er noch nicht. Das hatte keinen Platz in seinem Hirn an diesem Sonntagmorgen. Aber er hat etwas ergriffen. Diesen Funken der Hoffnung. Und das reicht. Das reicht. Dieser Osterglaube, der reicht. Verstehst du? Du musst nicht alles verstehen in der Schrift. Wenn du alles in der Bibel verstehst, dann bitte komm zu mir, weil dann kann ich noch was lernen von dir. Du musst nicht alles verstehen. Wir haben auf vieles keine Erklärung. Habe ich gerade vorhin gesagt, wie der Welt erklären und so. Wir haben auf vieles keine Antworten. Das brauchen wir nicht. Es reicht, diese wilde Osterhoffnung, da hat Gott etwas Verrücktes getan an diesem Jesus. Es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so. Gott hat ihn auferweckt. Aber wie genau und was? So. Und versteht ihr, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist die Pointe des Johannesevangeliums. Wenn ihr mal das Ende des Johannesevangeliums lest. Weil an welche Leser schreibt Johannes sein Evangelium? Wir wissen nicht genau wann. Die Forscher schwanken zwischen 65 nach Christus Frühdatierung bis zum Jahre 90, 92 nach Christus Spätdatierung, dazwischen alles möglich. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber für welche Leser schreibt Johannes sein Evangelium? Für alles Menschen, die den Auferstandenen nicht gesehen haben. Und Menschen, die zu Johannes sagen, ja, du hast ja gut Glauben, du hast ja Jesus gesehen. Ja, wenn ich du wäre, kein Problem, dann würde ich auch glauben. Und Johannes sagt, hey, es reichen diese Berichte der Augenzeugen. Es reichen diese Berichte, es reicht das leere Grab, das reicht. Für den Anfang reicht das, mehr brauchst du gar nicht. Die Berichte der Augenzeugen reichen. Da kann Glaube entstehen. Johannes schreibt das explizit am Ende seines Johannesevangeliums. Diese Dinge habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Und dann gehen die Jünger wieder heim. Das ist der letzte Satz. Gefällt mir sehr gut. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Gehen wir heim. Aber wisst ihr was? Daheim begegnet ihnen Jesus. Da begegnet ihnen Jesus nicht, an der Stelle nicht. Und trotzdem kann der Glaube Funken fassen und Funken, kann der Funke überspringen. Und sie gehen wieder heim. Und ich sag's mal, jetzt übertrage ich ein bisschen. Und im Alltag begegnet ihnen Jesus. Daheim begegnet ihnen Jesus. Ist das nicht gut? Ist das nicht wunderbar? Darauf dürfen wir vertrauen. Wenn du nur ein kleines bisschen Glaube mitnimmst aus diesem Ostergottesdienst, trag ihn nach Hause. Da muss was passiert sein. Da hat Gott irgendwas gemacht. Ich verstehe zwar noch nicht alles. Trag diesen Glaube nach Hause. Und Gott wird dir begegnen. Der Auferstandene wird dich aufsuchen. Er wird dir begegnen. Im Alltag, durch die Schrift, das ist das Medium, durch das Johannes dann vor allem deutlich macht, durch das geschriebene Bibelwort begegnet dir der Auferstandene in seinem Geist. Du wirst ihm begegnen. Und das glaube ich. Und das sage ich dir zu, nicht weil ich die Vollmacht, die Kühnheit hätte, über Gott zu verfügen, sondern das ist die Verheißung des Evangeliums. Wer mit diesem Osterglauben nach Hause geht, wird Christus begegnen. Im Wort der Bibel, in der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Und Leute, das ist gute Nachricht. Lasst uns still werden zum Gebet. Jesus, wenn wir damals dabei gewesen wären, wäre es uns auch nicht anders ergangen als Maria und Petrus und Johannes und den anderen. Wir hätten auch zuerst einmal gar nichts verstanden. Und wir glauben an dich nicht, weil wir so schlau sind und so klug sind und so fromm sind. Wir glauben an dich, weil durch den Bericht der Augenzeugen diese wilde Hoffnung in uns anfängt zu wachsen und zu keimen, dass Gott, du eingegriffen hast damals an diesem Morgen. Und wir bitten dich, Jesus, bewahre uns diesen Glauben und begegne du uns in unserem Alltag. Suche du uns auf, wo wir sind. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir dich sehen können. Denn mit unseren natürlichen Augen erkennen wir dich nicht. Wir brauchen deine Offenbarung. Wir wollen uns anstecken lassen von der Osterfreude der ersten Jünger. Wir wollen laufen, wir wollen froh werden, fröhlich werden in dieser Osterfreude. Und sie tragen zu den Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und ich bete darum, Jesus, dass das Feuer der Osterfreude überspringt und weiterbrennt in den 42 Tagen, die vor uns liegen. Wo wir uns wünschen, dass wir fähig werden, die Osterfreude und unsere Ostergewissheit mit anderen Menschen zu teilen. Wir beten darum, Jesus, dass du dich nicht nur uns offenbarst, sondern all diesen Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Lass es nicht nur für uns Ostern werden, sondern für ganz Böblingen. Ja, für die ganze Welt.